MedEx Team Kompakt, der kompakte Podcast mit Einblicken in den Medizinproduktealltag und die Praxiserfahrungen unter der MDR mit Daniela Penn.
Herzlich willkommen und ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr wünschen wir all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bei unserem Podcast, den wir in diesem Jahr mit einem Thema starten, mit dem wir das letzte Jahr beendet haben, was unsere Blogbeiträge angeht. Was letztendlich auch die letzte Schnittstelle war, die wir in Bezug auf das Thema klinische Bewertung betrachtet haben. Und gleichermaßen war das auch die wichtigste Schnittstelle, weil es geht hier ebenfalls um das Generieren von klinischen Daten als wesentlicher Input für die klinische Bewertung. Und heute beim Podcast, Ella ist auch wieder mit an Bord, auch frisch ins neue Jahr gerutscht. Und wir beide unterhalten uns jetzt ein bisschen nochmal und bringen Ihnen das nochmal ein bisschen näher in Bezug, wie eng diese beiden Prozesse zusammenhängen. Und dass eben die klinische Prüfung kein Einzelprozess ist, sondern dass die klinische Prüfung eher, wenn wir den Weg der eigenen klinischen Daten für die klinische Bewertung beschreiten, der Weg ist, um die klinischen Daten auch zu generieren. Und wo setzen wir dann an, um unsere klinische Bewertung entsprechend dann auch damit zu befriedigen, um es so auszudrücken?
Ja, total. Vielleicht holen wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal ab und gehen zurück zu dem Punkt, warum wir manchmal eine klinische Prüfung brauchen, oder?
Würde ich sagen, ja, unbedingt.
Ich glaube, uns ist allen bewusst, dass durch die MDR die Notwendigkeit, klinische Daten in der klinischen Bewertung zu haben, da ist einfach. Und wir hatten schon einmal auch in Postings oder auch in Blogbeiträgen darauf hingewiesen, dass wir natürlich unterschiedliche Routen für die klinische Bewertung einschlagen können. Also was die MDR fordert, ist natürlich, dass wir einfach genug Nachweise haben zu unserer klinischen Sicherheit, klinischen Leistung und zu dem klinischen Nutzen des Produktes. Und dafür können wir den Weg der klinischen Daten wählen, den wir wählen sollten, generiert durch eine klinische Prüfung zum Beispiel für unser eigenes Produkt. Oder zum Beispiel gibt es schon klinische Daten in der wissenschaftlichen Literatur, die mit unserem Produkt generiert wurden. Dann können wir den Weg der Äquivalenz wählen für ein Äquivalenzprodukt, was wir nachweisen, zu dem es aber auch klinische Daten geben muss. Oder es ist ein Produkt, für den es einfach keinen Sinn macht, eine klinische Prüfung durchzuführen.
Und klinische Daten zu erheben für dieses Produkt.
Ja, weil das einfach nicht vertretbar wäre zum Beispiel.
Genau, wo dann die Verifizierungstests und somit die Leistungsdaten ausreichen. Stichwort Artikel 61 Abschnitt 10 wäre hier zu nennen. Genau, das sind die Routen für die klinische Bewertung. Und ja, es gibt dann auch gewisse Auslöser, wann immer dann für eine initiale klinische Bewertung eine klinische Prüfung erforderlich ist. Auch darüber haben wir schon geschrieben und veröffentlicht etc. Da gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein. Also wichtig ist einfach, es ist eine gewisse Route für die klinische Bewertung. Bei vielen Produkten wie implantierbare und Klasse 3 Produkte sowieso die geforderte Route durch die MDR, um eigene klinische Daten für die klinische Bewertung zu generieren. Und in dem Kontext muss dann eine klinische Prüfung durchgeführt werden, damit eben diese klinischen Daten, die damit generiert werden, in die klinische Bewertung einfließen können. Wie gesagt, es gibt gewisse Trigger, wann eine klinische Prüfung dann zusätzlich noch erforderlich ist, außer jetzt bei den implantierbaren und Klasse 3 Produkten. Wenn wir jetzt beispielsweise ein innovatives Produkt haben, für das wir die initiale klinische Bewertung erstellen müssen, am Ende im Endeffekt des ganzen Entwicklungsprozesses. Da geht es ja für uns dann darum, welche klinische Daten müssen wir erheben. Ja. Und dann beginnen wir, nachdem die Zweckbestimmung erstellt wurde, nachdem die Klassifizierung festgelegt wurde, nachdem im Endeffekt die ganzen Grundlagen und grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen ebenfalls bestimmt wurden, für das Produkt festgelegt wurden, der Entwicklungsvorgang steht, erstellen wir ja den klinischen Bewertungsplan, den ZEB. Und in diesem legen wir ja dann die Route fest, nämlich in dem Falle jetzt, und das nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel, um diese Schnittstelle zu beschreiben und wie engmaschig das zusammenhängt, nehmen wir dann im ZEB praktisch die Route der eigenen klinischen Daten Und dann füllen wir den ZEP entsprechend aus und legen dann auch schon entsprechende Themen in diesem Kontext fest.
Ja, natürlich. Also wie du sagst, im ZEP müssen wir ja schon bestimmen, welche Route. Das heißt, wir entscheiden uns dann schon mal für die klinische Prüfung im Endeffekt und sollten auch im ZEP schon ein bisschen wissen, wie wir die klinische Prüfung dann grob aufbauen wollen. Also es sollte im ZEP auf jeden Fall auch schon, ja, so ein Entwurf der klinischen Prüfung mit rein. Das heißt, wir sollten natürlich auch parallel anfangen, an dem Prüfplan für die klinische Prüfung zu arbeiten und vielleicht, was auch sehr wichtig wäre, direkt parallel anzufangen, ist eine Literaturrecherche, was für beide wichtig wäre, sowohl für den ZEP natürlich, für den Entwurf der klinischen Prüfung, als auch für den Prüfplan, was wir auf jeden Fall brauchen werden, um Stichpunkt für unser Gespräch dann später, für Endpunkte und so weiter, schon mal festzulegen. Ja, das heißt, wir können natürlich nicht aus dem Nichts dann unseren Prüfplan schreiben und Endpunkte vielleicht festlegen, sondern wir müssten jetzt auch schon anfangen zu recherchieren, was gibt es denn überhaupt so auf dem Markt, wie werden die Produkte untersucht, was ist der State of the Art gerade.
Und das ist das Stichwort, weil genau das ist ja genau die erste richtige Schnittstelle dieser beiden Prozesse. Genau das definieren wir ja eh schon im Plan der klinischen Bewertung im ZEP.
Ja.
Basierend auf dem State of the Art zu ähnlichen Produkten oder zu alternativen Anwendungen schauen wir uns an, welche Claims, welche Endpunkte gibt es zur Sicherheit, zur klinischen Sicherheit. Welche Endpunkte und Claims gibt es zur klinischen Leistung dieser Produkte oder Alternativen zu diesen Produkten? Und welche Benefits, welchen Nutzen können wir daraus auch schlussfolgern? Was gibt es da schon im State of the Art? Das alles schreiben wir ja auch schon in den ZEP und definieren wir im ZEP und legen es für die klinische Bewertung fest. Und da haben wir ja genau das große Paket, was da zusammenspielt mit unserer klinischen Prüfung.
Ja.
Weil nicht nur der Begriff Endpunkt als Synonym für Claim wird wie im ZEP verwendet, ist identisch, weil wir haben Endpunkte, die wir in der klinischen Prüfung untersuchen, primäre und sekundäre. Und was unsere messbaren Parameter im Plan für die klinische Bewertung sind, die wir dann in der klinischen Bewertung bewerten und dem State of the Art gegenüberstellen, das sind unsere Akzeptanzkriterien im Prüfplan. Und somit haben wir jetzt gleich von Beginn an aufgedeckt im Plan der klinischen Bewertung, wo wir hier unsere Gemeinsamkeiten haben.
Ja, total, du hast recht. Also sogar schon von dem Begriff Endpunkt sehen wir ja schon ganz eindeutig die Schnittstelle. Und deshalb glaube ich, wäre es wichtig, dass wir vor allem auf diese Endpunkte eingehen, oder?
Ja,
also ich denke,
unbedingt.
Es haben hoffentlich alle schon gehört, dass du gesagt hast, es gibt primäre und sekundäre Endpunkte. Und das ist genau der Punkt, wo es wichtig wäre, dass sie sich da sehr viele Gedanken dazu machen, wie bauen wir diese primären oder am besten den primären Endpunkt und die sekundären Endpunkte auf. Da ist genau die Schnittstelle, wo wir aus dem State of the Art jetzt während des Schreibens vom ZEP und des Prüfplans bestimmen sollten, welchen primären Endpunkt, also den wichtigsten Endpunkt, wollen wir bestimmen für unsere klinische Prüfung. Mit welchem Endpunkt wollen wir den stärksten Nachweis zum Beispiel für unseren klinischen Nutzen bringen.
Und für die Wirksamkeit des Produktes.
Ja.
Und also die klinische Leistung in dem Moment.
Genau, für beides eigentlich. Und welche sekundären Endpunkte wollen wir auch noch mit aufnehmen? Das heißt, welche Infos wollen wir auch noch erheben, um zum Beispiel auch den klinischen Nutzen nochmal zu stützen oder auch die klinische Leistung zu stützen oder auch ganz wichtig, was meistens mit sekundären Endpunkten erhoben wird, die klinische Sicherheit.
Exakt. Über die Adverse Events, die unerwünschten Ereignisse, Komplikationen, Nebenwirkungen etc. Das sind all die Punkte, die in der klinischen Prüfung über sekundäre Endpunkte bei Zulassungsstudien im Grunde genommen nach Artikel 62 der MDR erhoben werden, die als sekundäre Endpunkte dann für die klinische Sicherheit mit reinfließen. Genau. Aber dafür muss ich ja erstmal im Plan der klinischen Bewertung eben nicht nur meine Route mit der klinischen Prüfung definieren, sondern ich muss auch festlegen, um welche Claims geht es denn bei meinem Produkt? Also wie du sagtest, ich mache zunächst die Literatursuche, schaue mir den State of the Art zu dieser Produktgruppe an und dann lege ich mir meine Claims für die Sicherheit fest, für die klinische Leistung und eben auch für den Nutzen. Schauen wir uns die klinische Leistung an. Da können wir uns beispielsweise so Schlagwörter wie Genauigkeit, Erfolgsraten, Vergleich zu Benchmark-Verfahren und so weiter vorstellen und daraus einen Claim formulieren, im State of the Art schauen, was andere Studien dazu untersucht haben, welche Akzeptanzkriterien bei anderen Studien unsere messbaren Parameter für die klinische Bewertung werden, im Plan für die klinische Bewertung und die wir dann wiederum als Akzeptanzkriterien in den Plan für die klinische Prüfung in das Studienprotokoll mit aufnehmen. Zum Beispiel jetzt für die Leistung, die klinische Leistung. Ja. Hast du noch eine Idee für die Sicherheit?
Ja, für die Sicherheit, wie du vorhin schon gesagt hattest, ist natürlich sowas wie Adverse Events sehr wichtig. Ja, also das ist der wichtigste wahrscheinlich Parameter, was unsere Endpunkte oder Claims zur klinischen Sicherheit angeht. Wir wollen natürlich Adverse Events vermeiden, so gut es geht. Und das sollte eine wichtige Rate sein für den Endpunkt oder für den Claim zur klinischen Sicherheit. Aber ja, also es gibt natürlich alles Mögliche zur Sicherheit, was meistens sowieso mit erhoben wird. Ja, welche Komplikationen gab es, welche Vorfälle gab es, welche Risiken wurden vielleicht doch noch neu aufgedeckt. Das sollte auf jeden Fall auch alles zur klinischen Sicherheit nochmal beitragen.
Hier würde ich auch noch ganz kurz einen kleinen Exkurs machen, weil das Thema Sicherheit, da haben wir ja auch bei der klinischen Bewertung die Schnittstelle zum Risikomanagement.
Ja.
Und hier haben wir auch gleichzeitig zur klinischen Prüfung diese Schnittstelle zum Risikomanagement. Denn wenn wir in der klinischen Prüfung neue Risiken, neue Nebenwirkungen aufdecken sollten, die anhand dieser Daten am Menschen dann erhoben werden, müssen wir das natürlich auch sofort ans Risikomanagement zurückmelden und der Kreislauf übers Risikomanagement, die Schnittstelle wird getriggert, aktiviert und geht da auch wieder in ihre Aktivität dann rein. Also das ist ein ganz kleiner Exkurs zum Thema Sicherheit.
Ja, total, du hast recht. Also da haben wir sogar noch das Risikomanagement auch noch mit dabei. Also alles spielt zusammen. Und wenn wir dann klinische Sicherheit und klinische Leistung beides zusammen betrachten, meistens davon abgeleitet aus diesem ganzen Zusammenspiel, haben wir ja dann den wichtigsten Parameter oder den wichtigsten Endpunkt oder die wichtigsten Claims, und zwar den klinischen Nutzen.
Ja, weil es da um den Patienten geht. Wie profitiert der Patient von diesem Produkt?
Ja. Genau. Hast du da Beispiele, was da an Endpunkten oder Parametern einfach so gängig ist?
Ja, also da zählen sämtliche Patientenergebnisse im Endeffekt mit rein, wie zum Beispiel Schmerzreduktion, wenn es um Schmerzen geht, Verbesserung von irgendwelchen anderen Themen wie Schlaf, wie Ebenschmerz, wie Dauer von irgendwelchen Therapien, Dauer von Eingriffen, Zeit bis zur Genesung letztendlich, Lebensqualität, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, und so weiter. Das sind so Nutzen-Themen, die wir dann praktisch im Plan der klinischen Bewertung definieren und messbare Parameter festlegen und dann in der Regel bei Zulassungsstudien als primären Endpunkt in die klinische Prüfung dann mit einfließen lassen und dieselben Akzeptanzkriterien übersetzt aus den messbaren Parametern im Prüfplan dann definieren.
Ja, absolut. Und ich denke, wenn wir dann zurück an die Schnittstelle zur klinischen Bewertung auch denken, ist auch nochmal vielleicht wichtig zu sagen, dass wir dann zu diesem Punkt eine präklinische Bewertung verfassen sollten, schon mit unserer initialen Literatursuche, die wir sowieso durchgeführt haben, um das Ganze zu bestimmen, mit unseren Endpunkten und Parametern, beides, die wir erheben möchten, mit dem Entwurf unserer klinischen Prüfung. Und dann zu sagen, okay, wenn die klinische Prüfung fertig ist, wenn wir
abgeschlossen wurde,
genau, abgeschlossen haben, dann verfassen wir die fertige klinische Bewertung auch.
Und integrieren da dann die erhobenen klinischen Daten und finalisieren dieses Dokument. Exakt. Die präklinische Bewertung ist übrigens ein Muss. Sie muss mit eingereicht werden in Deutschland, wenn ich die klinische Prüfung zur Genehmigung im DIMDS dann einreiche letztendlich. Da muss ich dann auch eine präklinische Bewertung und übrigens auch den Plan für die klinische Bewertung mit hochladen ins System. Das wird geprüft von der Ethikkommission, von BfArM. und in Deutschland, jetzt für Studien in Deutschland. Und in dem Moment ist es für mich Pflicht, wenn ich diesen Weg einschlage, nicht nur den Plan für die klinische Bewertung zu erstellen, sondern eben diese präklinische Bewertung dann auch schon mal zu erstellen und darzustellen, dass diese geplante klinische Prüfung sicher für den Patienten sein wird, basierend auf dem Risikomanagement bis zu dem Zeitpunkt und auf all den belegten grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen, die bis zu diesem Zeitpunkt belegt sein können und werden, bis die Studie dann beginnt. Und um das als Basis zu nehmen, und darauf wird dann nach der klinischen Prüfung im Endeffekt die reale Datenlage, die mit der klinischen Prüfung generiert wurden, die werden dann praktisch in diese klinische Bewertung, in die initiale klinische Bewertung integriert und damit dann die technische Dokumentation komplett abgeschlossen.
Ja, total. Das heißt, dann in die finale klinische Bewertung können wir wirklich unsere Ergebnisse der klinischen Prüfung mit einfließen lassen. All die Parameter, die wir erhoben haben, all die Endpunkte, die wir bestimmt haben, können wir jetzt ganz genau nachweisen, was bei diesem Weg auch super praktisch ist, weil wir das selbst vorher bestimmt haben und weil wir ganz genau wussten, welche Parameter wir wählen und genau diese auch erhoben haben. Das heißt, wir müssen nicht in der Literatur danach suchen, sondern wir haben diese selbst erhoben und können dann auch unsere Claims wirklich richtig gut strukturiert nachweisen.
Ein ganz gutes Fazit aus diesem Punkt ist einfach auch, dass wir die klinische Prüfung definitiv nicht als isolierten Prozess betrachten, sondern man sieht ja, wenn dann die Parameter identisch sind, wenn die Claims, die Endpunkte identisch sind. Wir haben zwei nebeneinander herlaufende Parallelprozesse. Der eine füttert den anderen, der eine resultiert aus dem anderen. Der Plan gibt vor, die klinische Prüfung setzt um und liefert Input und die klinische Bewertung schließt ab. Und das gehört zusammen, das ist ein Gesamtpaket und ist nicht isoliert voneinander zu betrachten. Und ich glaube, das ist die Hauptmessage, weil in vielen Köpfen so eine klinische Prüfung noch eigentlich eher losgelöst als Zwang, ich muss es machen, betrachtet wird. Und es wird dann irgendwas untersucht. Und dann zum Schluss steht man da und hat eine klinische Bewertung und nichts passt zusammen. Das heißt, ganz wichtig, von Anfang an beides identisch miteinander planen, vorhersehen, gemeinsam in der Literatur, State of the Art mit einbeziehen und dann ist man auf der sicheren Seite.
Absolut, du hast total recht. Ich glaube, wie du sagst, das war unsere Hauptmessage, die wir rüberbringen wollten. Insgesamt mit dem Schnittstellenthema, aber vor allem auch mit dem Schnittstellenthema, insbesondere der klinischen Prüfung zur klinischen Bewertung, weil das einfach die wichtigsten klinischen Daten sind natürlich, die unsere klinische Bewertung füttern, die mit am meisten gewichtet sind und so weiter. Und ja, einfach, wir wollten mit dem Thema wirklich ganz deutlich darauf hinweisen, dass alles zusammenspielt und dass wir nicht einfach die klinische Prüfung separat irgendwie durchführen sollten, weil sie halt einfach sein muss. Und die klinische Bewertung ist schon längst geschrieben, aber mit was total anderem. Sondern es sollten einfach wirklich, wie du sagst, Parallelprozesse sein, die miteinander natürlich zusammenspielen.
Exakt. Und somit schließen wir dann damit auch das letzte Jahr ab, was die Blogbeiträge angeht. Und ich kann schon mal eine kleine Vorausschau liefern für 2026. Da werden wir nämlich hauptsächlich das Thema klinische Bewertung betrachten, in allen Facetten, in allen Bereichen. Seien Sie schon mal gespannt. Es geht im Januar dann gleich mit dem ersten Blogbeitrag dazu los. Lassen Sie sich überraschen, was wir hier für Sie geplant haben.
Und falls Sie nicht auf den Blogbeitrag warten möchten, schauen Sie doch gerne auch auf unserer LinkedIn-Seite vorbei. Da werden schon auf jeden Fall auch ein paar Beiträge zu finden sein, die sich um das Thema drehen werden, was Sie dann auch im Blogbeitrag wiederfinden werden. Und wir freuen uns auf Sie bei der nächsten Podcast-Folge auch.
Bis dahin!
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unseren Podcast über die Auswirkungen der MDR auf die Medizintechnikbranche mit wichtigen Einblicken in das Thema klinische Daten und alle zugehörigen Schnittstellenthemen zum gesamten Produktlebenszyklus von Medizinprodukten anzuhören. Wir hoffen, dass Sie wertvolle Einblicke gewonnen haben. Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.